Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Schon 12 nach.
Ja, ich bin ready for the show.
Ich freue mich einfach auf meine Fans und die Liebe da wieder zu spüren von allen. Also ohne das geht's dann einfach nicht.
Ja, mit so vielen Fans geht's ihm gut, erfolgreich zu sein. Helene Fischer steht auf der Top-10-Liste des Forbes-Magazins als eine der Musikerinnen, die weltweit am besten verdient. Platz 8 vor Celine Dion und nach Rihanna. Was ist das Erfolgsrezept von Helene Fischer? Ohne dieses Geheimnis wirklich komplett enthüllen zu können, wagt sich der Kompressor trotzdem an diese Frage. Am Mikrofon, Shanley Anwar, ready for the show. Hallo, wer zum Teufel ist Helene Fischer? Werden sich so manche Leserinnen und Leser des US-Wirtschaftsmagazins Forbes heute fragen. Helene Fischer auf Platz 8 hat sie es geschafft, auf einer Liste der Musikerinnen, die weltweit am besten verdienen. Top 3 sind Katy Perry, Taylor Swift und Beyoncé. Also Helene Fischers Jahreseinkommen schätzt die Forbes auf 32 Millionen Euro. Und damit hat sie offenbar mehr verdient in diesem Jahr als Madonna. Donna oder Britney Spears. Über Helene Fischers Geschäftsmodell spreche ich jetzt mit Musikjournalist Jens Balzer. Willkommen.
Ja, guten Tag. Das ist in der Tat eine erstaunliche Nachricht. Ne? Und der Autor der Forbes-Liste war selber auch ganz erstaunt. Also schreibt auf Twitter, obwohl Helene Fischer nicht so bekannt ist wie ihre amerikanischen Mitbewerberinnen, verdient der europäische Superstar Nummer 8 auf der Liste der bestbezahlten Frauen in der Musik mehr als die meisten Diven aus den Vereinigten Staaten. Also Sie haben schon gesagt, 32 Millionen Dollar werden da geschätzt. Zum Vergleich auf Platz 1 kommt Katy Perry mit 83 Millionen, das ist schon ein bisschen mehr. Aber die amerikanischen Topstars haben ja auch einen viel größeren weltweiten Markt, ne? Und sie verdienen viel mehr mit Werbeverträgen als Helene Fischer, deren größte Kampagne, wenn ich mich richtig erinnere, bisher eine für Kräuterbutter gewesen ist. Ne? Also insofern ist das schon ein Ding, dass sie es auf diese Liste geschafft hat.
Und sie bleibt ja eben im deutschsprachigen Bereich, ja, genau. So gesehen. Also eine große Geldquelle scheinen ja die Konzerte von Helene Fischer zu sein. Die New York Times schätzte erst kürzlich, sie sei die erfolgreichste nicht englischsprachige Konzertkünstlerin. An einem Abend würde Fischer 3,2 Millionen Euro verdienen. Ist das realistisch?
Naja, die Konzertpräsenz von Fischer war ja jetzt wirklich enorm im zurückliegenden Jahr. Ne? Also die Hallentour Ende 2017 angefangen, 5 Konzerte in 13 Städten, danach die Stadiontour, 14 Konzerte in 12 Stadien. Bei der wurden 550.000 Tickets verkauft. Und diese 3,2 Millionen, von denen da die Rede ist, das sind nun nicht der Verdienst, sondern die Bruttoeinnahmen. Alles andere wäre wirklich ein bisschen sehr doll irgendwie. Also der Verdienst fällt natürlich weit geringer aus, zumal diese Tour auch enorm aufwendig ausgestattet war und entsprechend teuer in den Produktionskosten.
Lauter Tänzer,
Bühne war voll. Die Bühne war genauso groß wie bei den Rolling Stones, also an Personal, Infrastruktur, also wirklich auch, soweit ich das sehe und überblicke zum ersten Mal, dass da tatsächlich auch in der internationalen Liga gespielt wird. Und das ist auch schon ein Indiz für den Rang, den Helene Fischer da genießt und für das Geld, das da gemacht wird und in sie investiert wird.
Und wie ist also ihr Erfolg, Helene Fischers Erfolg, so zu erklären?
Ja, wir haben das ja, das in den letzten 10, 15 Jahren konnte man ja beobachten, wie sich so gewissermaßen aus dem, na, sagen wir mal, Zentrum des konservativen Massengeschmacks, ne, dann so ein bisschen den glamourösen Pop vorgearbeitet hat. Also sie hat ja mal als Musical-Darstellerin angefangen, ist dann über den Manager Uwe Kantak, bei dem sie immer noch ist, in die Schlagerwelt gekommen. Wobei das am Anfang gerade nicht dieser modernisiert glamouröse Schlager war, mit dem sie verbunden wäre, sondern so ganz konservativer, volkstümlicher Schlager. Also ihr erster Fernsehauftritt war 2005 im Hochzeitsfest der Volksmusik. Und von da aus hat sie sich dann schrittweise modernisiert und ihre Zielgruppen verjüngt und erweitert.
Und da gab es ja noch einen Mann an ihrer Seite, der damals viel größer war, Florian Silbereisen. Ne?
Ja, der hat sich ja auch leidlich gehalten, irgendwie, aber in der Liste der 10 erfolgreichsten Künstler habe ich ihn jetzt nicht gesehen. Ja.
Also Helene Fischer, optisch ist sie eben doch auch immer moderner geworden, jünger geworden eigentlich. Ja. Auch eine gute Strategie?
Ja, sie ist ja einerseits, andererseits. Also man kann natürlich mit so einer optischen Modernisierung dann auch irgendwie die Zielgruppen wieder verlieren, mit denen man angefangen hat. Also dieses klassische Bierzelt-Schlager-Publikum irgendwie. Also es gab ja diese Phase rund um diesen Mega-Hit Atemlos durch die Nacht, wo sie also auch immer postmoderner und also flamboyanter wurden. Also wollte sie deutsche Lady Gaga sein und trat auch in so queeren Outfits auf. Und das haben die Verantwortlichen zum aktuellen Album, also Helene Fischer, aus dem letzten Jahr wieder so ein bisschen zurückgedreht, weil sie offenbar das Gefühl hatten, das ist jetzt ein bisschen sehr
hoppla, zu modern.
Krass, ein bisschen sehr zu krass. Also man hat da auch irgendwie, auch in der Auswahl der Songs und in der musikalischen Ästhetik hört man diesem Album auch an, irgendwie versucht da jetzt so ein bisschen so den Mittelweg zwischen den alten Fans und dann so dem zum Teil ja auch queeren Publikum zu finden.
Sie haben ja eben schon den Manager angesprochen. Mhm. Also hat sie ein gutes Team um sich herum, das sie stark macht?
Sie hat ein Team, das sie stark gemacht hat. Also Uwe Kantak, Konzertveranstalter Dieter Semmelmann, der ja auch gewissermaßen so dieses ganze choreografische Element irgendwie mit angereichert hat. Ihre Songschreiberin Christina Bach natürlich. Das sind alles professionelle Leute, aber auch Leute, denen sowas auch schon zum ersten Mal geglückt ist. Also zum Beispiel Kantak und Bach haben das Gleiche vor, ich glaube, anderthalb Jahrzehnten schon mal mit Michelle versucht, der Schlagersängerin, sind dabei bei Weitem nicht so weit gekommen wie jetzt mit Helene Fischer. Also da hatten die jetzt schon auch einen sehr guten, na sagen wir mal, wie ist das mal so, sehr, sehr gute Figur, die sie prägen und formen konnten. Und offenbar ist es denen auch gelungen, es war hinter den Kulissen zu hören, dass es vor dem letzten Album auch ganz starke Auseinandersetzungen gab, irgendwie in welche Richtung, wir haben schon darüber gesprochen, man sie weiterentwickelt, postmoderner, wieder konservativer, da waren offenbar auch die Plattenfirma und das Künstlermanagement sehr unterschiedliche Ansichten. Mhm. Aber es ist ihnen dann gelungen, sich auf was zu einigen, was jetzt offenbar diesen breiten Publikumserfolg immer noch weiterträgt.
Und es scheint ja wirklich so ein Spagat zu sein zwischen vielleicht doch Schlagerwelt und Pop. Ja. Und damit baut sich Helene Fischer dann auch eine größere Fangemeinschaft auf?
Ja, wobei auf der letzten Platte, also so ein Mega-Hit wie Atemlos durch Nacht ist ihr nicht mehr gelungen. Ne? Also da kann sich noch jemand an Herzbeben erinnern. Also das war dann tatsächlich das Album war wieder auf Platz 1 in Jahrescharts im letzten Jahr schon. Die erfolgreichste Single kam gerade mal auf Platz 60. Also das kann man sagen, so richtig neue Hits hat sie nicht. Das ist aber in dem Fall auch egal, weil es ihr offenbar gelungen ist, jetzt gar nicht so sehr den Spagat zwischen Schlager und Pop zu machen, sondern zwischen Pop und Zirkus. Also diese wahnsinnigen großen Shows.
Wirklich.
Artistisch.
Sie
also
lässt sich
macht
durch
ja
die
Akrobatik.
Singt
kopfüber, mir gibt auch Feuer und alles Mögliche, was man so ganz toll war bei der vorletzten Tournee, so eine goldene Gans, auf der sie durchs Olympiastadion flog. Also ganz, ganz großartig. Ich glaube, dieses Zirzensische ist mittlerweile entscheidender als der musikalische Input. Interessanterweise genauso wie bei der anderen wirklich international erfolgreichen Gruppe Deutschland, Rammstein. Ne?
Ich musste gerade dran denken, oder? Pyrotechnik zieht.
Genau, ja. Pyrotechnik zieht und ich warte ja bis heute darauf, dass die mal zusammen was machen.
Ja, oh, das ist es. Musikjournalist Jens Walzer mit einer Zukunftsvision, einer überraschenden, aber in erster Linie auch über Helene Fischer und ihre Erfolgsstrategie, mit der sie jetzt auf die Forbes-Liste der bestbezahlten Musikerin weltweit auf Platz 8 es geschafft hat. Danke Ihnen.
Gerne.
Das Lesen der anderen.
Wer hat das Kunstjahr geprägt? Das Kunstmagazin Monopol zieht Bilanz, kürt die 100 wichtigsten Kunstmenschen des Jahres in Rücksprache mit der Kunstszene und doch sehr subjektiv und mit deutsch gefärbtem Blick, schreibt die Monopol zu ihrer Auswahl. Eine Momentaufnahme sei das. Chefredakteurin Elke Buhr ist bei mir im Studio. Hallo.
Hallo.
Schauen wir mal auf Platz 4, Beyoncé und Jay-Z. Da steht dazu, das ist so das berühmteste Museumsbesucherpaar des Jahres. Also Apeshit, ihr Video, haben sie im Pariser Louvre gedreht. Da gibt es viele kunsthistorische Referenzen, haben wir auch im Kompressor drüber gesprochen. Haben die beiden es geschafft, damit ein junges, vielfältiges Publikum anzusprechen, das die Kunstszene so nicht immer erreichen kann?
Definitiv. Also wir fanden, wir sollten auch mal die Besucher, die Museumsbesucher ehren. Und da haben wir jetzt eigentlich die repräsentativsten herausgenommen, die natürlich leider eben nicht die repräsentativsten sind, in dem Sinne, als dass sie eben Afroamerikaner sind. Und eigentlich, das ist eine Diskussion, die wir auch aufnehmen wollten in dieser Top-100-Liste. Also es ist so, dass das wirklich das Jahr war, wo mit Macht die Afroamerikaner und auch die Afrikaner in die Kunstszene hineingekommen sind. Also unsere Nummer 5 zum Beispiel ist Kerry James Marshall. Das ist ein afroamerikanischer Maler, der auf dem Kunstmarkt jetzt dieses Jahr extrem viel Erfolg hat, aber auch tolle Ausstellungen gemacht hat. Das heißt, für uns das Herrscherpaar des Hip-Hop steht für uns auch für eine Debatte, die in der Kunst eigentlich stattfindet und wo wir hoffen, dass das Kunstpublikum und auch die Künstler, die Erfolg haben, einfach diverser werden.
Insgesamt gibt es 44 neue Namen auf der Liste, die letztes Jahr noch nicht dabei waren. Wer ist da für Sie so ein unbedingter Favorit oder Favoritin?
Also unsere Nummer 2 ist Sonja Beuys. Das ist die Künstlerin, über die Sie in diesem Jahr bestimmt auch schon mal was gehört haben. Nur haben Sie vielleicht den Namen vergessen.
Ja.
Jedenfalls Sonja Beuys ist eine afro-britische Künstlerin und die hat in diesem Jahr so eine Performance-Aktion in der Manchester Art Gallery gemacht. Im Rahmen dessen ist ein Bild abgehängt worden und zwar mit nackten Nymphen drauf von Waterhouse. Und das gab so eine Riesendebatte, also man könnte eher sagen einen Shitstorm. Also die hat dermaßen viel Gegenwind bekommen. Die Kuratorinnen, die das gemacht haben, haben dermaßen viel Gegenwind bekommen. Auch in der deutschen Diskussion, wo alle schrien, das ist Zensur, das ist die Kunstfreiheit ist in Gefahr. Und für uns war das aber eine wahnsinnig wichtige Aktion, unter anderem auch deshalb, weil sie eigentlich für MeToo in der Kunst steht, was halt auch eine wichtige Bewegung ist.
Und Sie haben Sonja Beuys dann genommen, mit ihr auch noch ein längeres Interview gemacht für die aktuelle Monopol-Ausgabe. Ein großes Ziel von ihr, stellt sich heraus, war eben Diskussion auszulösen über den Museum, den Raum, was wird da ausgestellt? Also Mission erfüllt.
Auf jeden Fall, wobei sie selber auch natürlich extrem schockiert war von dem, was ihr da entgegenschwappte, weil das eben, gerade in den sozialen Medien wird so eine Diskussion eben nicht konstruktiv geführt. Und das ist halt auch etwas, was man daraus gelernt hat. Also auch gerade, wie das in den deutschen Feuilletons verhandelt wurde, war auch extrem verkürzt. Das heißt, also die Herren, die da, also meistens Männer, die darüber geschrieben haben, was für eine Unverschämtheit ist, dieses Bild abzuhängen, haben sie überhaupt nicht recherchiert, was eigentlich die Kunstaktion drumherum war und dass es da auch noch Performances gab und dass es eigentlich Sinn war, diese Diskussion anzustoßen. Das heißt, man hat daran zwei Sachen gesehen. Das eine, das Thema ist wichtig und das andere, es ist wichtig, es konstruktiv zu diskutieren.
Es gab ja eben auch die Aufforderung an Zuschauerinnen und Zuschauer, Kommentare dazulassen. Und in dem Interview sagt Sonja Beuys ja auch, dass es hunderte, tausende von Kommentaren gibt dazu, die verschiedene Meinungen widerspiegeln. Also auch da, den Museumsbesucher, die Museumsbesucherin anders ernst nehmen.
Ja, das ist ja sowieso auch ein Trend, den wir sehen, dass es so eine Aktivierung des Publikums gibt und dass auch Künstler besonders interessant sind, die das auch probieren und die mit den Sammlungen auch auf eine neue Weise arbeiten.
Eben Oberthema bei dieser Frau, bei diesem Interview ist eben MeToo. Was würden Sie sagen, Frau Buhr? Wird MeToo auch den Museumsraum dauerhaft verändern?
Auf jeden Fall. Ich denke, dass viele Museen im Laufe der Zeit einfach ihre, auch die ständigen Sammlungen überarbeiten werden, dass sie schauen werden, okay, wo sind denn die Künstlerinnen? Ich habe das gesehen in der Tate zum Beispiel kürzlich, das ist Wahnsinn, wie viele Frauen da schon in der ständigen Ausstellung sind, auch wie viel internationale Positionen. Also es ist einfach wahnsinnig viel in Bewegung und das wollten wir auch abbilden mit dieser Liste.
Blicken wir nochmal zurück eben auf die Liste der Top 100. Noch eine Frau, die vielleicht so ein bisschen auch Vorschusslorbeeren bekommt für 2019. Blick nach vorne, Natascha Süder-Happelmann. Die soll ja für den Deutschen Pavillon in Venedig verantwortlich sein. Und bei der Pressekonferenz trat sie auf mit einer Kopfbedeckung. Sie schreiben ein Fels. Ich habe auch gelesen, Kartoffel aus Pappe. Darf man Kreatives von dieser Frau erwarten?
Auf jeden Fall. Also das ist ja ein Pseudonym. Und wir fanden das einfach einen wahnsinnig tollen ersten Auftritt, weil das ist sehr schwer für den deutschen Pavillon zu stehen. Das ist eine symbolische Position, das ist eine Position, die gerade in diesem Jahr auch mit einer Diskussion belastet war, wurde gesagt, ach, bestimmt wird da eine migrantische Position ausgewählt oder ja oder nein. Und dass sie jetzt sich da so einen deutschen Namen, so einen extra deutschen Namen gegeben hat, um das praktisch zu unterlaufen, finde ich wahnsinnig lustig. Und natürlich weiß ich auch noch nicht, was sie da machen wird, aber wir haben ihr die Vorschusslorbeeren erstmal gegeben und sie in unsere Top 100-Liste aufgenommen.
Elke Buhr, Chefredakteurin der Monopol, Magazin für Kunst und Leben, das es online oder am Kiosk für 10,80 Euro zu erwerben gibt jetzt. Ich danke Ihnen.
Danke euch.
Haben wir doch glatt vergessen zu verraten, wer auf der Platz 1 steht beim Monopolmagazin bei dieser Liste der 100 einflussreichsten Künstler. Hat mich Elke Buhr drauf aufmerksam gemacht, die Chefredakteurin. Also ich verrate es jetzt mal. Es ist der Fotograf Wolfgang Tillmanns, der es auf die 1 geschafft hat.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Was gibt es denn im Kino für guten neuen Stoff? Unter den neuen Starts gibt es drei spannende Filme. Ein historischer Kriegsverbrecherprozess, dann eine Jagd auf Flüchtlinge in Ungarn und eine Neuauflage von Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte. Unser Autor Christian Berndt mit dem Überblick, der im Gerichtssaal beginnt.
Bekennt sich der Angeklagte schuldig oder nicht schuldig?
Nicht schuldig in allen Anklagepunkten.
Graz 1963. Der österreichische Lokalpolitiker Franz Murer ist angeklagt, im Zweiten Weltkrieg als Leiter des Ghettos von Vilnius Kriegsverbrechen begangen zu haben. 37 Zeugen sagen über den als Schlechter von Wilna berüchtigten Murer aus. Ein früherer Ghettoarzt schildert eine Begegnung mit ihm.
Er erklärte mir, dass jeder Arzt, der eine Entbindung vornimmt, liquidiert wird. Schwangere müssen abtreiben, Hochschwangere werden auf der Stelle erschossen.
Der Spielfilm Murat, Anatomie eines Prozesses, rekonstruiert dieses bedeutende Verfahren, das auf die Initiative des sogenannten Nazijägers Simon Wiesenthal zurückging, detailliert anhand der Gerichtsprotokolle. Ein Zeuge schildert, wie Murat seinen Sohn erschoss, weil er Kartoffeln ins Ghetto schmuggeln wollte. Der Vater musste danach das Blut seines Sohnes aufwischen. Murats Anwalt stellt die Zeugen als Lügner dar.
Können Sie uns sagen, welche Farbe die Uniform von Herrn Murat hatte?
Nein, das weiß ich nicht mehr.
Aber an all die anderen Details können Sie sich lebhaft erinnern.
Zeugen wurden offen verhöhnt und obwohl die Beweislast erdrückend war, wurde Murat freigesprochen. Von 80.000 Juden in Vilnius hatten 600 überlebt, aber Murat gab sich ahnungslos. Nach dem Krieg war er zwar in der Sowjetunion zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden, aber nach Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrages kam er frei und blieb in seiner Heimat bis zum Prozess unbehelligt. Sein Anwalt nannte den Prozess im Plädoyer eine von außen, gemeint war vom jüdischen Weltkongress, gelenkte Verschwörung.
Den Zeugen war die Lüge ins Gesicht geschrieben.
Der österreichische Regisseur Christian Frosch zeigt in diesem wichtigen Film, dass es im Prozess gar nicht um Verdrängung ging. Die Schuld Murats war offensichtlich. Trotzdem stilisierte man den Angeklagten zum Verleumdungsopfer. Eine haarsträubende Legende, die politische Folgen für Österreich bis heute hat. Ein düsteres Bild vom gegenwärtigen Ungarn zeichnet der Film Jupiter's Moon. Beim Versuch, die Grenze nach Ungarn zu überwinden, wird der junge syrische Flüchtling Arjan von Grenzsoldaten angeschossen und plötzlich steigt sein Körper in die Höhe. Später findet er sich im Flüchtlingslazarett wieder. Als Dr. Stern ihn untersucht, beginnt Arjan erneut zu schweben. Der Arzt reagiert zunächst panisch, aber dann kommt ihm eine Idee.
Es gibt eine Möglichkeit, an neue Papiere zu kommen, aber das ist ziemlich teuer. Aber wenn du für mich arbeitest mit deinem außergewöhnlichen Talent, dann kannst du das Geld verdienen.
Stern will Arjan als Wundererscheinung vermarkten. Der ungarische Regisseur Kornél Mundruczó erzählt, wie in seinem gefeierten Film Underdog, auch hier allegorisch von seiner Heimat. In düsterem Science-Fiction-Stil zeichnet er das Bild einer xenophoben und korrupten Gesellschaft und lässt brutalen Sozialrealismus mit mythologischen Motiven verschwimmen. Der Film ist keine Gesellschaftsanalyse, vielmehr inszeniert Mundruczó eine verzweifelte Passionsgeschichte, die eine gespenstische Kälte erzeugt. Von Entbehrungen handelt auch die Romanverfilmung Charles Dickens, Der Mann, der Weihnachten erfand. 1843 ist der 31 Jahre alte Charles Dickens weltberühmt. Doch nach mehreren Flops wird das Geld knapp. Als er nachts auf Ideensuche durch London streift und die einsame Beisetzung eines reichen Mannes beobachtet, erscheint ihm plötzlich die Hauptfigur seiner Geschichte, der Geizhals Scrooge, gespielt von Christopher Plummer.
Mr. Scrooge, wie überaus entzückt ich bin, Ihre Bekanntschaft zu machen.
Das Kompliment kann ich nicht erwidern.
Warum denn so brummig? Wir sollten Freunde sein.
Hab keine Freunde, brauche ich nicht.
Der prominent besetzte Film verbindet originell Dickens Weihnachtsgeschichte mit der Biografie des Schriftstellers. In der Begegnung mit den real werdenden Figuren seiner Geschichte taucht Dickens in die eigene, von Armut gezeichnete Kindheit ein. Leider ist Regisseur Barrett Nulloury zu sehr an klassischer Ausstattungsunterhaltung interessiert, statt auch in die Abgründe von Figuren und sozialem Hintergrund blicken zu lassen. Im hektisch auf Motivsuche herumeilenden Dickens nimmt man den Autor des Oliver Twist kaum ab. Die Figuren wirken so tiefgründig wie die Muppets. Wirklich berühren kann diese auf Kulissenzauber setzende Weihnachtsgeschichte nicht.
Das war's mit dem Kompressor für heute. Shanley Anwar sagt Tschüss.